Hansl Audio.
Der Verlag der Weltreligionen wurde auf der Leipziger Buchmesse im März 2007 zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt. Sie hören die aus diesem Anlass gehaltene Rede von Hans-Joachim Simm, dem Leiter des Verlages.
Meine Damen und Herren, die erste Präsentation, Vorpräsentation, die Bücher werden im Herbst erscheinen, eines Verlags ist eine aufregende Sache, jedenfalls für uns, für mich. Ich beginne mit einem Zitat. Die heiligen Texte sind voller Gewalt und Zumutungen. Sie rufen Abwehr und Aggressionen hervor. Juden, Muslime und Christen, die sie gemeinsam interpretieren, fühlen sich dabei nicht wie in Abrahams Schoß. Umso aufregender ist es zu sehen, wie sie, trotz aller Differenzen, der Widerstand gegen die politische Instrumentalisierung ihrer Religionen eint. Den eigenen Glauben stärkt der Glaube anderer. Und Vernunft und Glauben sind keine natürlichen Gegner. Wolf Lepenies, aus seiner Dankrede zur Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels stammen diese Sätze, spricht hier jene Themen an, die auch für die Konstituierung des Verlags der Weltreligionen leitend sind. Im Mittelpunkt stehen die überlieferten Schriften der Religionen, die Heiligen sowohl als auch die auktorial Verfassten. Sie sind bei allen Gemeinsamkeiten dennoch keineswegs homogen. Der Friede zwischen den Religionen ist nicht ohne weiteres zu haben. Verschärft werden die aktuellen Konflikte durch die Lebensformen, die die verschiedenen Religionen vorschreiben und die heute unmittelbar nebeneinander sichtbar werden. Die Religionen und ihre Kulturen treffen in kaum gekannter Härte aufeinander. Die Religionen haben auch einen gemeinsamen Feind. Sie wurden und werden abgelehnt im Namen der Aufklärung oder in Dienst genommen für politisch-ideologische Zwecke. Doch die Religionen können sich verbünden gegen den Missbrauch. Dies wird am ehesten möglich sein, wenn sie sich aufeinander einlassen. Das aber können sie nur, wenn ihre Anhänger den eigenen Glauben und den der anderen genau kennen. Kurz, es kommt auf die Kenntnis der Texte und der Gebräuche an. Das schriftliche Gesetz und die mündliche, später schriftlich zusammengefasste Auslegung, die Tora und die Mischna, das Neue Testament und der Katechismus, die Tora, der Koran und die Hadithe, die überlieferten Aussprüche Mohammeds. Cicero hat, lange bevor Laktanz, der christliche Cicero, Religion als Rückbindung ans Göttliche bestimmte, Religio im Sinne von relegere, als das immer wieder Lesen der Schriften definiert. Die Schriften sind es, zuallererst die Klassiker, die den Zugang zur Religion ermöglichen. 500 vor Christus hat der chinesische Daoist Sun Tzu vermutet, die Klassiker scheinen weiser zu werden, wenn wir weiser werden, und nützlicher zu werden, je mehr wir sie benutzen. Auch ein Atheist wird nicht leugnen, dass Religion eine der größten Kulturleistungen der Menschheit darstellt. Sie gehört anthropologisch zum Menschsein des Menschen und hat aller Kritik zum Trotz überlebt. Nicht zuletzt das dialektisch selbst zur Religion erstarrte Aufklärungspostulat. Insofern ist die Rede von der Rückkehr der Religionen am Beginn des 21. Jahrhunderts als allgemeine Aussage unzutreffend. Religion war nie verschwunden, trotz heftiger Bemühungen. Ratio et fides gehören zusammen. Die Einheit beider kann man hier in Leipzig und besonders hier in diesen Räumen unschwer mit dem größten Namen aus einer anderen Kunst benennen, mit dem Namen Johann Sebastian Bach. Die Frage ist vielmehr, in welcher Religion, in welcher Form Religion heute zurückkehrt. Zur Beantwortung dieser Frage sind zwei entgegengesetzte Erscheinungen auszumachen. Auf der einen Seite lässt sich schon seit vielen Jahren eine Individualisierung des religiösen Bewusstseins feststellen. Jeder bastelt sich seine Religion zusammen. Die Kirchen verzeichnen immer mehr Austritte. Und die Kirchenunwilligkeit schafft sich als Surrogat Patchwork-Religionen mit Versatzstücken aus aller Welt. Auf der anderen Seite aber erstarken die Verbände. Der Islam, vor allem in seiner fundamentalistischen Ausprägung, weckt Hoffnungen dort und schürt Ängste hier. Doch die Bedrohlichkeit der westlichen Fundamentalisten sollte nicht übersehen und unterschätzt werden. Seien es die Evangelikalen in den USA oder die Pentekostalen in beiden Amerikas. Die säkularen westlichen Gesellschaften leben global nebeneinander mit religiös orientierten Gemeinschaften. Politisch-soziale Konflikte müssen auch auf religiöse Differenzen bezogen werden. Angesichts der globalen Entwicklungen hat Benedikt XVI., damals noch Kardinal Ratzinger, im Gespräch mit Jürgen Habermas von der Notwendigkeit gesprochen, dass die christlichen Kirchen ihren universalistischen Offenbarungsanspruch zurücknehmen, einschränken, ebenso wie er allerdings gefordert hat, dass die säkulare Rationalität auf ihren umfassenden Geltungsanspruch zu verzichten habe. Bereits 1912 hat der französische Religionssoziologe Émile Durkheim in seinem Buch »Die elementaren Formen des religiösen Lebens«, einem Werk, das nichts von seiner Bedeutung verloren hat und das in unserem ersten Taschenbuchprogramm neu erscheint, festgestellt: Im Grunde gibt es keine Religionen, die falsch wären. Alle sind auf ihre Art wahr. Alle entsprechen, wenn auch auf verschiedene Weisen, bestimmten Bedingungen der menschlichen Existenz. Lessings Ringparabel gewinnt neue Aktualität. Doch unterhalb des für alle Religionen geltenden Transzendenzbezuges gibt es besonders heute keinen für alle Kulturen einheitlichen Religionsbegriff. Und selbst innerhalb vermeintlich einheitlicher Kulturräume existieren konkurrierende Religionssysteme nebeneinander. Von dem Hinduismus lässt sich ebenso wenig, vielleicht noch weniger sprechen, als von dem Christentum. Die Globalisierung ermöglicht nicht nur Einsichten in fremde Kulturen, sie macht auch die Unterschiede offenbar. Und diese muss man kennen, um dann die Gemeinsamkeiten zu beschreiben. Deutlich geworden ist auch, dass der Eurozentrismus keine Basis mehr sein kann, um das Phänomen Religion angemessen zu erfassen. Es dürfte also der richtige Zeitpunkt für die Etablierung eines Verlagsprogramms sein, das sich in bisher kaum gekannter Breite den Religionen der Welt widmet. Wir haben inzwischen über 100 Verträge mit Autoren, Herausgebern, Übersetzern geschlossen. Dabei werden nicht nur die großen Weltreligionen im Sinne ihres Anspruchs oder ihrer geografischen Verbreitung berücksichtigt, sondern auch jene Religionen, die sowohl synchron als auch diachron gewirkt haben, die sowohl die Gegenwart prägen als auch Geschichte gemacht haben. Dazu gehören an erster Stelle die ägyptische Religion, deren Bedeutung für die Entstehung des Monotheismus kaum überschätzt werden kann, die vorderasiatischen Erlösungsreligionen, der Manichäismus, der Zoroastrismus, aber auch die indigenen und afrikanischen Religionen, deren Erforschung entscheidenden Einfluss auf die Herausbildung und Entwicklung der Religionswissenschaft selbst ausgeübt hat. Stellvertretend sei hier Mircea Eliade genannt, dessen Geburtstag sich in diesem Jahr zum 100. Mal jährt. Eine religionsgeschichtliche und religionswissenschaftliche Bibliothek dieses Umfangs und Konzept gab es, wenn ich es recht sehe, in der deutschen Verlagsgeschichte bisher nicht. Die bedeutenden Sammlungen des frühen 20. Jahrhunderts, wie die großartige Buchreihe Quellen der Religionsgeschichte aus den 20er Jahren, fanden ihr abruptes Ende mit dem Nationalsozialismus. Mit Respekt und Bewunderung sehen wir auf die traditionellen theologischen Verlage und jene, die bereits viele Religionstitel im Programm führen. Wir sind nicht als Konkurrenz zu den eingeführten wissenschaftlichen und Publikumsverlagen angetreten, sondern mit einem neuen Konzept. Hinzu kommt ein Binnengrund. Die lange zurückreichende Tradition einschlägiger Publikationen bei Suhrkamp und Insel spielt bei der Gründung des neuen Verlags eine wesentliche Rolle. Bücher zur Religionssoziologie und Philosophie haben bei Suhrkamp Tradition, von Georg Simmel bis Habermas und anderen. Textausgaben bei der Insel gab es von Anfang an, nicht zuletzt die großen Faksimiles, von der Gutenberg-Bibel bis zum Evangeliar Heinrichs des Löwen. Im jüdischen Verlag erschien der babylonische Talmud in der legendären Übersetzung von Lazarus Goldschmidt. Editionen der christlichen Mystik und theologische Werke liegen im Deutschen Klassikerverlag vor. Eine erste Vorarbeit zum Verlag der Weltreligionen datiert auf das Jahr 1996, als wir mit Klaus Berger einen Vertrag über die Neuübersetzung des Neuen Testaments schlossen. Diese erschien dann in chronologischer Folge der Schriften und zusammen mit allen Apokryphen aus den ersten zwei Jahrhunderten im Jahr 1999 im Inselverlag. Die damals bereits entwickelte Idee einer Sammlung der großen Texte der Weltreligionen wurde von Siegfried Unsel sofort unterstützt. Doch wurde auch bald klar, dass das Projekt gründlicher und umfassender anzulegen ist. Seit 2004 wurde mit Ulla Unseld-Berkewitsch das Vorhaben verlegerisch fokussiert und gefördert, sodass es nun nach gut dreijähriger Vorbereitung in einem eigenen Verlag Gestalt annehmen kann. Nach der Gründung des Wissenschaftlichen Beirats im Jahr 2004 wurde das Programm erarbeitet, Autoren, Herausgeber, Übersetzer wurden gesucht. Rasch stellte sich heraus, dass die internationale Religionswissenschaft offensichtlich auf ein Forum wie das des Verlags der Weltreligionen gewartet hatte. Es ist wirklich wahr, die Türen standen offen, weit. Die Bereitschaft zur Mitarbeit war überall vorhanden, weltweit, von Harvard bis Tokio, von Jerusalem bis Kalkutta. Teils waren neue Übersetzungen, überraschend, sogar schon verfasst. Leute hatten daran gearbeitet, aber noch nicht veröffentlicht. Teils waren sie in Vorbereitung, und zwar sowohl kanonische Texte als auch weniger bekannte Werke mit großer Aussagekraft. So wurden auch Entdeckungen möglich. Ich begrüße die zahlreichen Herausgeber, die heute hier sind, und freue mich und danke Ihnen sehr für die Bereitschaft zur Mitarbeit an dem Projekt. Die Editionen des Verlags der Weltreligionen reichen vom vedischen Brahmanismus bis zum Neuhinduismus, vom buddhistischen Pali-Kanon bis zu den Schriften der Dalai Lamas, von der japanischen Bibel des Shintoismus, dem Kojiki, bis zu den christlich-buddhistischen Religionsdiskursen in Japan, von der Torah bis zu Gershom Scholem, vom Neuen Testament bis zu Karl Barth, Paul Tillich, Dietrich Bonhoeffer, Ratzinger und anderen. Vom Koran bis zum ägyptischen Reformer Taha Hussein. Damit ist auch die Theologiegeschichte mit berücksichtigt. Historische Abfolgen und Zusammenhänge werden im Programm sichtbar. Übergänge von den frühen Opferreligionen zur philosophischen Spekulation, vom Polytheismus zu henotheistischen Eingottbewegungen, vom Dualismus zum Monismus, theologische Strömungen im Judentum, Christentum, Islam werden sichtbar. Nicht wenige Texte erscheinen erstmals in deutscher Sprache, manche erstmals in einer europäischen Sprache überhaupt. Jeder Band enthält neben der Neuübersetzung einen umfassenden Kommentar, der nach einem für die gesamte Bibliothek geltenden einheitlichen Prinzip angelegt ist. Er informiert über Entstehung, Überlieferung, Wirkung sowie die soziale und interreligiöse Bedeutung der Schriften. Ein ausführlicher Stellenkommentar erläutert Namen, Begriffe, Zitate, Textpassagen. Die Einführungen und Essaybände, wir haben es schon gehört, stellen eine wichtige Ergänzung der Editionen dar. Hier werden aktuelle Debatten reflektiert und neue angestoßen. Neben Peter Sloterdijk, Ulrich Beck, Giorgio Agamben schreibt beispielsweise der Münchner Amerikanist Michael Hochgeschwender über den amerikanischen Fundamentalismus. Der Nimweger Theologe Jean-Pierre Wils über ein ganz aktuelles Thema, nämlich das Thema Gotteslästerung, Stichworte Karikaturenstreit, Theo van Gogh. In den weiteren Bänden sind Programme vorgesehen zur wiedererstarkenden Religiosität, zur orthodoxen Kirche in Osteuropa und ihren politischen Verflechtungen. Darüber haben wir gestern Abend gerade mit Michael Ricklin einen Band vereinbart. Eine vergleichende Studie zum Thema Rituale, zur Askese und viele andere Essaybände sind in Vorbereitung. Es wurde im Vorfeld öfter die Frage gestellt, ob der Religionsverlag einen programmatischen Kurswechsel des Surkamp-Verlags initiiere. Das ist Unsinn. Ein Blick auf die jüngsten Programme des Surkamp-Verlags genügt, um diesen Verdacht zu widerlegen. Religion und Aufklärung gehören zusammen. Jürgen Habermas hat in seinem Buch Zwischen Naturalismus und Religion, das Surkamp-Verlag erschienen ist und dann in der Taschenbuchreihe des Religionsverlags neu herauskommen wird, deutlich gemacht, säkularisierte Bürger dürfen, soweit sie in ihrer Rolle als Staatsbürger auftreten, weder religiösen Weltbildern grundsätzlich ein Wahrheitspotenzial absprechen, noch den gläubigen Mitbürgern das Recht bestreiten, in religiöser Sprache zu öffentlichen Diskussionen beizutragen. Der soeben erschienene Almanach, den Sie dann draußen mitnehmen können, beschreibt das gesamte bisher erarbeitete Projekt im Ganzen und im Detail. Auf eine einführende Skizze zum Begriff der Religion und zum Verlagskonzept folgen kurze Beschreibungen der einzelnen Religionen. Daran anschließend werden die in Vorbereitung befindlichen Editionen vorgestellt. Dazu sind auch Textproben enthalten, Übersetzungsproben. Der zweite Teil des Almanachs enthält Essays der Beiräte und einiger Herausgeber zu verschiedenen Themen, zur Mystik im Hinduismus, zur Frage, ob der Buddhismus eine Religion sei oder eher eine psychologische Philosophie, zur Wiederkehr des Konfuzianismus, der ja in China wirklich wieder erstarkt, zur jüdischen Mystik im 20. Jahrhundert, zur christlichen Rezeption der jüdischen Bibel, zur Korangenese, zur Rolle des Sikhismus, zur jüngsten Weltreligion, dem Bahaismus, zur Rezeption der ägyptischen Religion in Deutschland seit dem 18. Jahrhundert und zur Rolle der Weltreligion in den Weltkonflikten. Entstanden ist, wie Wolfgang Frühwald mir schrieb, ein Handbuch der Religionen auf der Basis konkreter Werkbeschreibungen. Dies alles wäre nicht möglich gewesen ohne den wissenschaftlichen Beirat. Jeder Religionsbereich, wir haben es gehört, ist von einem ausgewiesenen Wissenschaftler, durch einen ausgewiesenen Wissenschaftler vertreten. 10 Religionswissenschaftler, Theologen, Philologen und Soziologen arbeiten zusammen. Jeder vertritt seinen Bereich mit Nachdruck, aber immer mit dem Blick auf die Nachbarn. Jede unserer Sitzungen stellt einen kleinen interreligiösen Diskurs dar. Ein Abbild dessen, wie es im Größeren sein sollte und könnte. Lassen Sie mich zum Abschluss einige unserer Beiräte, die heute leider nicht da sein können, zitieren. Hellwig Schmidt-Linzer sieht im Verlag der Weltreligionen eine große Chance. Er kann, sagt er, an frühere, der Verlag, verlegerische Bemühungen um die Religion der Menschheit anknüpfen. Doch es geht ihm nicht nur um die Publikation von Texten für einen kleinen Kreis Interessierter, sondern die Texte sollen entsprechend ihrer Geltung in der Welt auf dem Niveau der Editionen des deutschen Klassikverlags präsentiert werden und wahrgenommen werden. Damit werden viele bedeutende Texte, die über lange Zeit nur in der Esoterik-Nische angeboten wurden, überhaupt erst wahrgenommen. Indem der Verlag der Weltreligionen die religiöse Überlieferung der Menschheit und ihren Geltungsanspruch ernst nimmt und die Texte in deutscher Übersetzung vorlegt, wird die Voraussetzung dafür geschaffen, dass sich die deutschsprachige Öffentlichkeit mit religiösen Traditionen der wichtigsten Kulturen der Welt auseinandersetzt. Jan Assmann gibt uns fast zu viel der Ehre, wenn er sagt, die grundlegenden religiösen Traditionen der Welt in einer philologisch fundierten Edition zu versammeln, in einem weltlichen Verlag, ohne jede theologische, apologetische Tendenz, nicht als Offenbarungen, sondern als Dokumente der Menschheitsgeschichte, halte ich für eine große und dringende Aufgabe. Dass in diesem Rahmen nun auch die altägyptischen Überlieferungen zu Wort kommen sollen, darin erblicke ich die Krönung meiner Bemühungen um dieses Kapitel unserer Vergangenheit. Peter Schäfer, der soeben den größten amerikanischen Wissenschaftspreis, den Mellon Award, vergleichbar dem Leibniz-Preis, den er übrigens auch erhalten hat, versteht den Verlag der Weltreligionen vor allem als ein säkulares Unternehmen, das auch in Abgrenzung zu bestehenden christlich-theologischen Verlagen ein möglichst breites und vorurteilsfreies Bild der wichtigsten Religionen vermitteln will. In einer Zeit, in der die Rückbesinnung auf das Religiöse nicht automatisch die Rückkehr zu den etablierten Religionen bedeutet und in einem primär vom Christentum geprägten kulturellen Raum ist es von entscheidender Bedeutung, die Religionen selbst in ihren zentralen Texten zur Sprache zu bringen. Dies gilt in ganz besonderer Weise für das Judentum, das über weite Strecken seiner Geschichte unter der christlichen Deutungshoheit zu leiden hatte. Angelika Neuwirth, die das Opus Magnum Stipendium der VW und Thyssen Stiftung für ihren Korankommentar, der bei uns erscheinen wird, erhalten hat, sagte im Gespräch, den Orientwissenschaften konnte in der gegenwärtigen Situation nichts Besseres passieren, als in das Blickfeld so renommierter Verlage wie Surkamp und Insel zu treten. In einer Zeit, in der die Repräsentationen des Islam längst zum Teil unseres Alltags geworden sind, ist die Kenntnis klassisch-islamischer Werke, deren Fortleben auch die Gegenwart noch prägt, geschweige denn moderner Texte in Deutschland noch immer Spezialisten vorbehalten. Wie fremd oder besser wie nahe waren sich die islamische und die europäische Vormoderne? Wie modern ist eigentlich die islamische Gegenwartskultur? Welche Dialoge zwischen Ost und West sind längst am Laufen? Die im Verlag der Weltreligionen erscheinenden Bücher wollen diese und andere zentrale Fragen beantworten und den deutschen Leser in ein neues Gespräch über den und mit dem Islam einbeziehen. Ulrich Beck, der Soziologe, hat die Mitarbeit im Beirat als außerordentlich anregend und beflügelnd bezeichnet. Die Zusammenarbeit eröffnet neue Perspektiven aus dem Blickpunkt der Sozialwissenschaft auf die Religion. Deutlich wird, dass Säkularismus, neue Religion und alte Religionen verschiedene Umgangsformen mit der Moderne sind, die sich miteinander arrangieren müssen. Der Verlag der Weltreligionen stellt ein einzigartiges Forum dar, um unter anderem zweierlei zu leisten. Erstens, die Vielfalt und die poetische Imagination der religiösen Schriften für die deutsche Sprache verfügbar zu machen und zweitens am Beispiel der Religionen zu zeigen, welche sozialen und politischen Konflikte heute in allen Gesellschaften und Ländern zu lösen sind. Für Klaus Berger erfüllt der Verlag der Weltreligion eine Reihe wichtiger Desiderate. Quellentexte aller Weltreligionen werden wissenschaftlich geprüft zugänglich gemacht. Oft gibt es nur verstümmelte Ausgaben älterer Übersetzungen. Im Zeitalter globaler Diskussion der Vertreter der Religionen miteinander ist es notwendig, eine solide Textbasis zu geben. Für mich ist es besonders wichtig, dass die Position der Bibel im Miteinander und im Gegenüber zu den asiatischen Religionen greifbar und ausweisbar wird. Das führt unmittelbar auf die Schwerpunkte der Arbeit Michael von Brücks, der heute stellvertretend für den Beirat des Religionsverlags anwesend ist und sprechen wird zum Thema Hoffnung oder Angst, neue Religionsphänomene und moderne Gesellschaft.